SWR 2 Tandem.
Hallo, ich bin Viktoria Merkulova. Immer wieder sprechen wir über menschengemachten Klimawandel. Doch auch das Artensterben müssen wir im Blick haben, denn auch wir Menschen beschleunigen diesen Prozess. Und es heißt, wir hätten gerade das größte Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Aber wie können wir das verhindern? Und wie ist es um die biologische Vielfalt überhaupt bestellt? Das schauen wir uns heute genauer an mit Adina Art. Sie ist 27 Jahre alt, arbeitet an der Uni Bern, engagiert sich ehrenamtlich als eine der UN-Jugenddelegierten für Biodiversität und ist jetzt gerade bei mir hier in der anderen Leitung aus Bern. Hallo Adina.
Ja, hallo. Ich freue mich wahnsinnig, dabei zu sein.
Wir freuen uns auch, dass du dabei bist. Wir haben vor dem Gespräch uns auf ein Du verständigt. Deshalb, wenn du an Artenvielfalt denkst, welche Bilder kommen dir sofort in den Sinn?
Ich meine, jetzt gerade, ich sitze hier in Bern im Studio und ich meine, allein die Schweiz ist voll von Naturschönheiten. Also hier gerade in Bern, im Berner Oberland, haben wir den Thuner See. Das ist eigentlich zu schön, als dass es wirklich real ist mit der ganzen Berglandschaft. Hoch oben auf den Bergen gibt es halt so kleine Moorlandschaften mit Wollgräsern und also einfach, ja, Formenvielfalt, Farbenvielfalt, daran denke ich.
Du hast die Artenvielfalt also direkt eigentlich vor deinen Augen.
Vor allem hier, grade, genau, ja. in der Umgebung, auch gerade um Bern rum. Aber
kennen wir ja auch, glaube, aus dem Schwarzwald
bei den
hier?
Meisten von uns, genau, ja. Ja, die meisten von uns wohnen wahrscheinlich in Städten auch und wenn man da einmal rausgeht und selbst in Städten gibt es super viel zu entdecken.
Gibt es denn eine Tier- oder eine Pflanzenart, die du vor kurzem erst ganz neu für dich entdeckt hast?
Vielleicht nicht ganz neu. Ich meine, wir kommen gerade aus dem Winter. Da tut sich naturtechnisch nicht ganz so viel, gerade in der Pflanzenwelt. Aber eben gerade dieses eine Wollgras, was ich angesprochen hatte, das habe ich in der Schweiz wiederentdeckt. Also ich habe das zum ersten Mal im Studium gesehen, in meinem Bachelorstudium. Das ist nämlich ein Gras, das muss man sich so vorstellen. Das ist ganz, ganz filigran und obendran ist sowas wie ein kleiner weißer Hasenpuschel. Mhm. Also die sind super hübsch und meistens wachsen sie in riesigen Mengen, sodass man lauter viele kleine Hasenpuschel sieht. Und das habe ich ganz, ganz lange nicht mehr gesehen, bis ich hier wieder in die Schweiz gezogen bin. Und es hat mich wahnsinnig gefreut, als ich das den letzten Sommer wandern war.
Gibt es denn auch einige Tier- oder Pflanzenarten, die du vermisst? Also was ist verschwunden? Vielleicht etwas, was du aus deiner Kindheit kennst?
Da muss ich sagen, das ist, glaube ich, was ich mehr von zum Beispiel meinen Großeltern höre, von meiner Mutter, die wirklich sagen, als sie damals jung waren und zum Beispiel mit dem Auto irgendwie über die Landstraße oder über die Autobahn gefahren sind und die ganze Windschutzscheibe voll war von Insekten zum Beispiel, das ist was, wo ich dann mit großen Augen da sitze und denke, wow, das ist eine Erfahrung, die ich zum Beispiel gar nicht gemacht habe. Und das zeigt einfach, wie früh dieser Rückgang schon begonnen hat und auch einfach, wie massiv der Rückgang zum Beispiel jetzt von Insekten ist.
Adina, wir haben gerade schon über die Schweizer Berglandschaften gesprochen, über eine Moosart. Mhm. Aber Biodiversität, das ist so ein großes Wort. Wie würdest du das genau definieren? Worum geht's da?
Einfach gesagt geht es bei Biodiversität einfach um die Vielfalt des Lebens, also die Vielfalt der Natur. Und ein bisschen konkreter ausgedrückt geht es um die Vielfalt an Arten, die wir auf diesem Planeten haben, die Vielfalt auch an Genen innerhalb einer Art. Denn zum Beispiel auch bei Menschen, wir sehen ja nicht alle gleich aus, wir sind alle unterschiedlich. Das ist bei Tieren und Pflanzen natürlich ganz genauso. Und es geht um die Vielfalt an Ökosystemen, also die Vielfalt, die wir an Wäldern haben und eben gerade an Mooren und an Steppen und so weiter und so fort.
Und es gibt ja wirklich mehrere Millionen Arten auf der Erde, viele davon auch noch unentdeckt. Warum ist das denn so schlimm, wenn auch nur eine Tierart zum Beispiel ausstirbt?
Also man muss vielleicht nochmal ganz grundsätzlich sagen, dass Biodiversität wirklich die fundamentalste Lebensgrundlage ist, die wir eigentlich haben. Also Biodiversität ist jetzt kein nice to have oder so, sondern wirklich fundamentaler geht es gar nicht, weil nicht nur die Nahrungsmittel, die wir jeden Tag essen, sondern auch der erste Schritt, dass sie überhaupt angebaut werden können. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben keine Insekten mehr, dann können die Lebensmittel auch nicht mehr bestäubt werden. Mikroorganismen sind wichtig für Bodenfruchtbarkeit. Auch das brauchen wir wiederum für Lebensmittel. Biodiversität ist wichtig für saubere Luft, sauberes Wasser, bis Wirtschaften, darüber können wir gerne auch nochmal sprechen. Und es gibt sogar einen Zusammenhang zu Pandemien. Also je mehr Artenvielfalt wir verlieren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Pandemien wie zum Beispiel oder insbesondere Zoonosen wie Corona auf uns warten oder dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Und zur Frage des Aussterbens, man kann sich das ein ganz kleines bisschen so vorstellen wie ein Jenga-Turm. Also ich weiß nicht, wer noch dieses Spiel kennt, das sind ja diese Holzklötze.
Ja.
Und im Grunde genommen kann man sich vorstellen, dass jede Art so ein Holzklotz ist.
Mhm.
Und wir fangen an, beim Artensterben immer einen nach dem anderen Holzklotz hinauszuziehen, bis dann irgendwann unsere Lebensgrundlage oder eben gerade dieses Ökosystem nicht mehr tragfähig ist und irgendwo zusammenbricht.
Also es fällt alles zurück, auch auf die Menschen. Wenn es nicht genug Arten gibt, dann leiden auch wir darunter. Ohne Biodiversität können wir Menschen nicht überleben.
Ganz genau. Und es ist ja auch nicht nur eine einzige Art, sondern der Weltbiodiversitätsrat IPBES, das ist so das Pendant zu dem Weltklimarat, die ja auch die Klimaberichte rausbringen, bringt eben der Weltbiodiversitätsrat die Biodiversitätsberichte weltweit raus. Und die haben zuletzt festgestellt, dass weltweit 1 Million Tier- und Pflanzenarten von den 8 Millionen, die wir haben, weltweit vom Aussterben bedroht sind. Und das ist eine gigantische Menge, die wir so zumindest während der Existenz, sage ich mal, des Menschen noch nie hatten.
Mhm. Und das ist ja eben das Problem. Da fragt man sich, was bedroht eigentlich dann die biologische Vielfalt am meisten?
Das ist zum einen die Art und Weise, wie wir Land und Natur nutzen. Und das heißt, dass wir zum einen ganz viel Natur zerstören. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass wir Regenwälder, Wald abholzen. In anderen Ländern, aber natürlich auch in Deutschland, ist schon wahnsinnig viel zerstört worden.
Zum Beispiel?
Die Art und Weise, zum Beispiel, dass wir sagen, okay, wir gucken immer so auf andere Länder und sagen, oh, in Brasilien der Regenwald und der darf nicht abgeholzt werden. Aber ich finde, dabei vergessen wir einfach, dass wir in Deutschland zum Beispiel auch von vor 100 Jahren oder 110 Jahren sehr viel mehr Natur hatten. Nur, dass diese Zerstörung in Deutschland einfach schon länger zurückliegt. Und das heißt, dass wir auch einfach eine große Verantwortung haben, nicht nur in andere Länder zu schauen, sondern eben auch unsere eigenen Hausaufgaben zu machen.
Ja, vielleicht könntest du noch mal konkreter sagen, was genau ist denn das größte Problem für die biologische Vielfalt? Also was genau ist diese Bedrohung, die irgendwie alles zerstört?
Mhm. Top 1 ist wirklich die Zerstörung selbst. Also dass wir sagen, wir greifen noch mal auf das Beispiel Regenwald zurück. Regenwälder werden zum Beispiel abgeholzt, weil dort zum Beispiel Weideland entstehen soll für Rinder, die wiederum ja im Endeffekt auch für unseren Fleischkonsum hier in Deutschland verantwortlich sind. Das ist das eine, Naturzerstörung. Dann die Art und Weise, wie intensiv wir Natur nutzen. Das heißt zum Beispiel, wie intensiv wir zum Beispiel auch Landwirtschaft betreiben. Wir gehen mit so viel Düngemitteln und so einer großen Intensivität an unsere Landwirtschaft heran und die ist nicht nachhaltig. Das ist so das Zweite. Und natürlich spielen auch invasive Arten eine Rolle. Die Verschmutzung von Meeren, von der Natur und auch der Klimawandel. Der hat auch einen ganz starken Einfluss auf das Verschwinden von Arten und Ökosystemen.
Das muss verhindert werden und deswegen warst du, Adina, Ende März bei den Verhandlungen der UN-Biodiversitätskonvention in Genf. Wer genau trifft sich hier?
In Genf fand eine UN-Konferenz statt zum Thema Biodiversität und zwar unter der Konvention für die biologische Vielfalt. Das ist ein internationales Abkommen, das ist vergleichbar mit dem Klimaabkommen, was es gibt. Nur, dass das eine eben um Klima geht und das andere geht im weitesten Sinne um Naturschutz. Und der Prozess, der da gerade stattfindet, ist sehr, sehr wichtig zum einen und zum anderen auch unglaublich spannend, weil es geht darum, dass die letzten internationalen Naturschutzziele 2020 ausgelaufen sind und jetzt gerade befindet sich die ganze Welt in einem Prozess, in dem sie die Naturschutzziele bis 2030 gerade verhandeln. Das heißt, es soll so eine Art Paris Agreement für den Naturschutz werden.
Kannst du uns ein paar Ziele nennen? Welche gibt es da?
Um ein paar rauszugreifen, es wird um das Thema Naturschutzgebiete gehen. Es wird darum gehen, was Unternehmen tun können. Es wird um invasive Arten gehen. Auch, dass das ganze Thema Naturschutz nicht nur immer nur von den Umweltministerien behandelt werden soll, sondern eben auch wichtig ist, zum Beispiel für Wirtschaftsministerien und so weiter und so fort. Und um eins vielleicht rauszugreifen, das ist aktuell das Ziel 3, da geht es darum, 30% der Landesfläche und 30% der Meeresfläche bis 2030 unter Naturschutz zu stellen.
Ist das denn alles überhaupt realistisch, dass das dann auch tatsächlich passiert und klappt?
Das ist die entscheidende Frage. Also weil bis 2020 hatte man sich ja Naturschutzziele gesetzt, die sogenannten Aichi-Ziele. Das waren 20 Stück und kein einziges dieser Aichi-Ziele wurde vollständig erreicht. Hm. Und das ist absolut dramatisch, weil ich hatte ja schon gesagt, wie schlimm es einfach um die Naturvielfalt bestellt ist. Das heißt, was jetzt passieren muss, man muss eben gerade aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Man muss sagen, diese Ziele, die man sich setzt, die müssen nicht nur ambitioniert sein, die müssen messbar sein vor allem. Sonst kann man ja gar nicht nachvollziehen, inwiefern man Fortschritte gemacht hat. Und vor allem, und das hat gefehlt und es darf nicht wieder passieren, es braucht einfach politischen Willen dahinter. Das heißt, wir brauchen international und in Deutschland eben gerade diesen politischen Willen, der wirklich sagt, wir setzen das bei uns in Deutschland auch um.
Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass es eine wichtige Konferenz gab in Genf jetzt Ende März, bei der du dabei warst als eine der UN-Jugenddelegierten. Wie wichtig ist es denn, dass wirklich auch junge Leute bei solchen wichtigen Konferenzen dabei sind?
Dass junge Menschen bei solchen Konferenzen dabei sind, ist wahnsinnig wichtig. Man muss sich das ja mal vorstellen, das, was sie da verhandeln, sind Ziele bis 2030. Die ganze Konvention hat sich sogar eine Vision, ein langfristiges Ziel bis 2050 gesetzt. Und die Leute, die dort verhandeln, haben natürlich einen ganz anderen Altersdurchschnitt, als wir das haben. Und im Endeffekt ist es ja eine Konvention und vor allem Ziele, die für uns da sind. Also es geht um unsere Zukunft. Und es kann ja nicht sein, dass die verhandelt werden, ohne dass die Leute auch mit vor Ort sind, die das wirklich betrifft.
Ja, es geht um die Zukunft. Was fordert denn deine Generation insbesondere?
Also das ganze Jugendnetzwerk dort vor Ort auch, die haben ganz, ganz viel Arbeit betrieben im Vorhinein und haben auch Konsultationen und Umfragen gemacht in allen möglichen Weltregionen. Und es kamen dadurch 3 Prioritäten zustande, die dort auf der Konferenz auch von jungen Menschen vertreten werden. Das ist zum ersten das ganze Thema Bildung, insbesondere transformative Bildung. Darunter verstehen wir, dass, naja, die Bildung, die wir alle erhalten haben, die ist zwar gut, aber welche Art von Bildung braucht es eigentlich, um fundamentalen Wandel zu schaffen, eben gerade, dass unsere Lebensgrundlagen erhalten werden. Und da muss ich noch einiges tun. Das ist das Erste. Das Zweite, es geht um Menschenrechte und auch Rechte für Natur. Damit will ich sagen, dass zum Beispiel, wenn wir über Schutzgebiete auf der ganzen Welt von 30% sprechen, ist ja auch die Frage, woher kommen die eigentlich und welche Menschen leben da bereits und was passiert mit denen? Mhm. Und das Dritte ist das ganze Thema Generationengerechtigkeit und darüber hatten wir ja gerade schon gesprochen. Also die Frage, für wen ist dieses Abkommen eigentlich, was da gerade entsteht?
Ja, du hast gerade eben schon Bildung angesprochen. Wie war das denn bei dir in der Schule? Wurde da viel über Umweltschutz gesprochen oder eher nicht?
In meiner Schulzeit wurde fast gar nicht über Nachhaltigkeit, Umweltschutz, marginal, aber es war im Grunde genommen kein Thema. Das heißt, ich war sehr glücklich, ehrlich gesagt, dass ich da über andere Wege mehr erfahren habe und auch dann nach und nach zu dem ganzen Thema gekommen bin.
Dann nimm uns doch mal kurz mit. Erinnerst du dich überhaupt an diesen einen Moment in der Kindheit vielleicht, an dem du wusstest, so, ich werde mich jetzt dafür einsetzen, dass Arten nicht aussterben?
Okay, da ist die Frage, wie weit man vielleicht zurückgreifen möchte in den Urschleim.
Gerne, aber, soweit es geht.
Den einen erleuchtenden Moment in der Kindheit gab es nicht, aber ich würde schon sagen, dadurch, dass ich einfach sehr viel draußen war in der Natur und wir haben, ich weiß gar nicht, alles Mögliche gemacht, Dämme gebaut in Bächen und so weiter und so fort und Höhlen gebaut und so, einfach, dass man viel draußen war. Ich glaube schon, dass das nicht spurlos an mir vorübergegangen ist als Kind und dann gab es einen Moment, an den ich mich schon recht gut erinnere, der war aber erst später in der Schulzeit. Und zwar hatte ich da eine Freundin, die schon viel weiter war als ich und auch schon mehr Gedanken sich gemacht hatte über das ganze Thema Klimaschutz. Und die hat mich und auch meine anderen Freundinnen dann immer so ein bisschen angepasst gepiekst und gesagt, komm, wir setzen uns mal hin und wir schauen diesen Film von Al Gore, Eine unbequeme Wahrheit. Mhm. Und das haben wir dann zusammen gemacht. Und da muss ich sagen, ist wirklich ein ganzer Denkprozess bei mir auch gestartet durch diesen Film.
Und für diejenigen, die das nicht kennen, kannst du noch mal kurz sagen, worum es da geht?
Dieser Film von Al Gore, das ist einer, der ist mittlerweile natürlich schon ein bisschen älter. Da geht es darum, dass er in diesem Film erklärt, was es eigentlich mit dem Klimawandel auf sich hat. Warum gibt es den? Warum ist das ein Problem? Und im nächsten Schritt, was können wir eigentlich alle dagegen tun? Darum geht es bei dem Film.
Was ging in dir vor, als du zum ersten Mal Themen gehört hast wie Umweltschutz, Klimawandel und das so präsent wurde plötzlich für dich?
Also es sind ja so ganz kleine Tröpfchen an Informationen, die immer mehr kommen. Das eine ist vielleicht einmal, sieht man diesen Film, dann spricht man mit irgendwem darüber. Und ich glaube, dass es bei den meisten von uns so ist, dass wir eine bestimmte Botschaft oder ein bestimmtes Thema nicht nur ein einziges Mal hören müssen, um dann zu sagen, okay, ich werfe mein Leben über den Haufen und jetzt mache ich alles anders von heute auf morgen, sondern dass man es mehrmals einfach hören muss. Und das ist auch ganz normal und das ist auch okay. Und ich finde einfach, dass mir dieser Moment gezeigt hat, und das fand ich super spannend im Nachhinein, dass meine Freundin ja damit so einen großen Einfluss im Endeffekt auch auf mich und meinen Gedankenprozess und mein Leben hatte, dass das so rückblickend auch irgendwo auch eine Motivation für mich ist, zu sagen, hey, vielleicht kann ich das auch irgendwo dazu beitragen, dass zum Beispiel meine Freunde, wenn sie sich wieder mit mir über das Thema austauschen müssen, dass man früher oder später vielleicht auch da einen Gedankenprozess losstößt und dann sich mehr Leute darüber Gedanken machen und letztendlich auch dafür einsetzen.
So wie es ja auch durch die Fridays for Future Demos auch groß wurde, das Thema, weil sich sehr viele junge Menschen motiviert haben, sich dafür einzusetzen. Adina, wie ging es denn nach der Schule dann für dich weiter?
Ich wollte gerne mein Englisch verbessern, ich wollte gerne mehr von der Welt sehen und habe dann einen Freiwilligendienst gemacht in Australien und habe 2013 mit meinem Studium angefangen, Landschaftsökologie und Naturschutz. In Greifswald habe ich das studiert, das war mein Bachelor.
Also ich glaube, wir alle kennen Freiwilligendienste, aber ökologische Freiwilligendienste in Australien, wie war das für dich?
Das war wahnsinnig spannend, weil es das erste Mal war, dass ich so weit weg war und das ganz alleine. Ich bin gerade erst 18 geworden, kurz davor. Und das, was ich dort vor Ort gemacht habe, das waren, ich hatte zwei Gastfamilien. Die eine, und die hätten unterschiedlicher nicht sein können, die eine war so an der Grenze zum Outback, irgendwo um nirgendwo. Wir mit unseren 500 Einwohnern in diesem kleinen Dorf waren das Größte in der Umgebung. Dort habe ich in einem Schulprojekt gearbeitet. Auch da ging es um das Thema Umweltbildung. Und in einer Organisation, die sich für nachhaltige Landwirtschaft einsetzt. Und die zweite Gastfamilie war mehr in der Stadt, in Perth. Und dort habe ich in einer Organisation gearbeitet, die ganz viel praktischen Naturschutz macht. Das heißt, die wirklich in Schutzgebiete geht und sagt zum Beispiel, Australien hat ganz viele Probleme mit invasiven Arten. Wir haben hier ein Naturschutzgebiet und wir versuchen, diese invasiven Arten, die hier gar nicht hingehören, zum Beispiel einfach mal so ganz praktisch zu entfernen.
Und wie wurdest du dann UN-Jugenddelegierte? Ist ja auch ein spannendes Engagement.
Auf jeden Fall. Man kann sich für diese Jugenddelegation bewerben. Das heißt, diese großen Vertragsstaatenkonferenzen unter der UN-Naturschutzkonvention finden alle 2 Jahre statt. Und in genau diesem Rhythmus kann man sich auch dafür bewerben. Das sind 6 junge Menschen in dieser Delegation. Und Teil des Programms ist zum Beispiel, dass man einen Auftaktworkshop hat ganz am Anfang, dass man sich erstmal kennenlernt. Dann ist man den ganzen Sommer über aktiv, gibt Workshops und Vorträge für andere junge Menschen. Und dann hat man nochmal einen wirklich inhaltlichen Vorbereitungsworkshop vor der Konferenz und nimmt dann sozusagen an dieser eigentlichen Vertragsstaatenkonferenz teil.
Adina, du bist ehrenamtlich tätig als UN-Jugenddelegierte, haben wir drüber gesprochen. Und daneben hast du noch 2 Jobs. Du arbeitest als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Bern. Und die anderen 50% bist du in Berlin Projektmanagerin, auch im Bereich Naturschutz. Erzähl erstmal, was genau machst du denn an der Uni Bern?
Genau, ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Bern und unterstütze dort eine Senatskommission von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist ja im Grunde genommen die Dachorganisation aller deutschen Universitäten, auch ein großer Forschungsförderer. Und diese Kommission der DFG zum Thema Biodiversität, die berät eben gerade die DFG selbst, die berät die Politik und die Gesellschaft. Und da unterstütze ich sozusagen mit dem Wissen, das ich habe, und versuche, die Kommission inhaltlich und organisatorisch so gut wie ich kann zu unterstützen.
Woran arbeitest du denn aktuell? Gibt es eine Recherche gerade, wo du gerade sehr lange dran sitzt vielleicht?
Aktuell laufen unter anderem zwei Prozesse, die gerade sehr groß sind. Das eine, und das ist das Spannende, weil da auch ein Link besteht zu dem ganzen Ehrenamt, was ich mache. Mhm. Denn diese Kommission verfolgt eben auch die politischen Prozesse und versucht dort ihre wissenschaftliche Expertise reinzugeben. Also dieses Gremium ist besetzt mit den kompetentesten Professorinnen und Professoren, die wir in Deutschland haben, über alle Fächer hinweg, eben gerade zum Thema Biodiversität. Und die verfolgen auch das, was auf UN-Ebene zum Beispiel passiert und auch das, was in Genf gerade verhandelt wurde. Das heißt, was da jetzt passieren wird, ist auch, dass man da versucht, nochmal in Form von einer Stellungnahme Expertise in diesen Prozess zu geben. Das ist das eine, was gerade passiert. Und das andere ist, dass sie sich wirklich total breit mit allen Themen auseinandersetzen. Und ein anderes Thema ist das ganze Thema Wirtschaft und Ökonomie. Und da passiert auf EU-Ebene, also eine Ebene drunter, auch sehr viel mit neuen gesetzlichen Entwicklungen, die so im Bereich Finanzen und Berichtspflichten von Unternehmen gerade passieren.
Und da hast du auch nebenbei auch noch eine zweite Stelle. Du bist Projektmanagerin bei einer Initiative auch zum Thema Biodiversität. Was ist das für eine Initiative? Ganz kurz.
Das ist eine Initiative in Berlin, die heißt Biodiversity and Good Company. Und das ist im Grunde genommen ein Unternehmensnetzwerk. Mhm. Das hat sich das Ziel gesetzt, dass sie sich gemeinschaftlich mehr für Biodiversität einsetzen wollen. Und was wir sozusagen als Geschäftsstelle dort machen, ist ganz viel an Informationen bereitzustellen für die Unternehmen, aber eben auch vieles an Veranstaltungen zu organisieren, Kompetenz zu schaffen und eben auch einfach eine Plattform und einen geschützten Raum zu bieten für internen Austausch, dass das ein Unternehmen zum anderen sagen kann, hey, wie macht ihr das eigentlich? Wir versuchen, Biodiversität hier irgendwie in unser Management zu bringen, zu messen, wie macht ihr das und was können wir voneinander lernen?
Wie kann ich mir das vorstellen, dass ein Unternehmen sich für Biodiversität einsetzt und da daran arbeitet? Welche Aufgaben gibt es da konkret für Sie?
Also wir haben wirklich auch sehr, sehr engagierte Unternehmen in unserem Netzwerk. Das ist komplett branchenübergreifend. Das sind auch alle möglichen Größen bei uns vertreten. Und wenn wir mal ein paar Beispiele rausgreifen, ein Unternehmen, was bei uns Mitglied ist, das ist zum Beispiel HIP und Rittersport. Das sind ja eher so Familienunternehmen. Die versuchen dann zu gucken, was können wir in erster Linie vielleicht auf unserem Firmengelände machen. Die haben ja auch große Liegenschaften. Das heißt, können wir da sagen, wir schaffen mehr Blühwiesen für Insekten. Das ist so der erste Schritt, das ist das Einfachste. Mhm. Und herausfordernder wird es dann, und da wird es aber auch wichtiger, wenn man nämlich in die ganze Wertschöpfungs- und Lieferkette geht. Also im Grunde genommen nehmen wir den Bereich Lebensmittel. Es geht um Schokolade.
Ja.
Wo kommt eigentlich die Kakaobohne her? Wie wird die auf der anderen Seite der Welt eigentlich angebaut? Und wie passiert das alles, bis das bei uns zum Beispiel in Form von einer Schokoladentafel oder so landet?
Es gibt ja auch die Kritik, dass viele Unternehmen das sogenannte Greenwashing betreiben, also für Marketingzwecke, so tun, als würde man sich dafür interessieren. Erlebst du das oft?
Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, Greenwashing. Und auch da sich immer bewusst zu sein und kritisch zu hinterfragen, wann passiert Greenwashing und wann habe ich als Konsumentin in dem Fall das Gefühl, doch dem ganzen Prozess kann ich vertrauen. Und ich glaube, dass es gerade, wenn wir sagen, wir müssen noch so unglaublich viel in der Wirtschaft verändern, dass es da verschiedene Ansätze braucht. Also zum einen braucht es wirklich NGOs wie zum Beispiel Greenpeace, die den Unternehmen zu 100% ganz genau auf die Finger schauen, nichts durchgehen lassen und wirklich konsequent mit ihnen ins Gericht gehen, sage ich mal. Das brauchen wir. Auf der anderen Seite brauchen wir eben auch kooperative Ansätze. Und es geht weder das eine noch das andere. Also wir brauchen beides.
Aber erlebst du das auch in deinem Job, dass Unternehmen eben Greenwashing machen?
Ich glaube, dass gerade beim Thema Greenwashing ist auch mal die Frage, was, ne, also sozusagen genau, ab wann bin ich der Meinung, das ist Greenwashing, aber ich persönlich einfach nur als Konsumentin habe natürlich auch einfach meine persönlichen, sag mal, Ansichten dazu, ja, wann ich das Gefühl habe, okay, das geht mir zum Beispiel nicht weit genug. Und rein als Konsumentin, sowohl wenn ich zum Beispiel im Supermarkt bin und einkaufe, als auch in jedem anderen möglichen Kontext, habe ich natürlich das Gefühl, okay, das geht mir persönlich nicht weit genug.
Ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass du oft Überzeugungsarbeit leisten musst in deinem Job. Also Stichwort Naturschutz versus Wirtschaft.
Ja, also Überzeugungsarbeit ist ein wichtiges Thema. Mhm. Bei den Unternehmen, würde ich sagen, die jetzt bei uns in der Initiative sind, eine ganz grundsätzliche Sensibilität ist auf jeden Fall da. Mein persönlicher Punkt wäre da vielmehr zu sagen, wir müssen dahin kommen, Biodiversität und Wirtschaft nicht als komplette Gegensätze zu betrachten, dadurch, dass Biodiversität wirklich die Grundlage so vieler Wirtschaftszweige ist. Ich will nur ein Beispiel rausgreifen. Das Weltwirtschaftsforum, die geben jedes Jahr einen Bericht raus über die Risiken, also die größten Risiken für die Weltwirtschaft. Und gerade in dem letzten Bericht, den sie rausgegeben haben, listen sie Biodiversitätsverlust unter den Top 3 Risiken für die Weltwirtschaft. Und wenn mittlerweile sogar schon das Weltwirtschaftsforum sagt, Leute, wir haben ein Problem, damit ist unsere Wirtschaft fundamental bedroht, dann ist es wirklich Zeit für die Politik, für jeden Einzelnen von uns, für Unternehmen, endlich aktiv zu werden.
Adina, du bist so aktiv, du hast mehrere Jobs, du engagierst dich ehrenamtlich. Was sagen denn deine Freundinnen und Freunde dazu? Hast du auch mal Freizeit?
Ich muss sagen, das ist was, woran ich auch wirklich aktiv gearbeitet habe und echt stolz bin, dass ich da Fortschritte gemacht habe, mehr auf mich zu achten. Ja. Eben gerade, wie du sagst, nicht, dass es so viel ist und dass es einfach auch so wichtig ist, mit der Zeit zu begreifen, wenn ich mich selbst kaputt mache oder vielleicht zu viel mache, dass es einem nicht gut tut und dass man so natürlich auch nicht langfristig, weil es ist ja kein kurzfristiger Kampf und kein kurzfristiges Engagement, sondern was noch ganz, ganz viel Energie brauchen wird. Und habe da einfach gelernt, mehr auf mich zu achten und auch zu sagen, okay, an dem Wochenende bin ich zum Beispiel einfach mal nicht erreichbar. Ich bin in den Bergen. Ja. Oder ich bin im Urlaub und habe überall Abwesenheitsnotizen eingestellt. Ich bin nicht erreichbar. Ich bin verschwunden vom Erdboden.
Adina, der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns alle, steht natürlich medial jetzt im Vordergrund. Und Themen wie Klimawandel, Umweltschutz und so weiter rutschen in den Hintergrund. Ist das wirklich so?
Also dadurch, dass wir diesen unglaublichen, unvorstellbaren Krieg gerade in der Ukraine erleben, und das ist natürlich was jeden und jede Einzelne von uns auch mitnimmt und beschäftigt, rücken andere Themen schon in den Hintergrund. Und das Problem hatten wir auch die ganze Zeit mit der Corona-Pandemie. Da gab es lange Zeit ja auch kein anderes Thema. Das Wichtige allerdings ist dann zu sagen, aber wo bestehen eigentlich denn die Links auch trotzdem zum Umweltschutz, zum Naturschutz? Und gerade wenn wir jetzt sagen, was können wir denn dagegen tun, zum Beispiel, oder helfen, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht, dann ist natürlich die Frage der ganzen Öl- und Gasimporte, die ja auch den Krieg in der Ukraine letztlich mitfinanzieren, mit unserem Geld, was ja unvorstellbar ist, der Moment, wo wir sagen, das ist doch der Hebel. Und wir hätten vor Jahren schon anfangen müssen, auch mehr auf nachhaltige Energien, erneuerbare Energien umzusteigen, eben gerade um uns auch erstens für den Klimaschutz und zweitens, um uns auch unabhängiger zu machen von diesen Importen von Öl und Gas.
Kannst du denn gut umswitchen? Also wenn wir die Nachrichten verfolgen zum Krieg in der Ukraine, kannst du gut klar denken und sagen, so jetzt geht's aber wirklich bei mir um Naturschutz und da bleibe ich weiter dran?
Ich finde es manchmal sehr überwältigend. Ich glaube, dass es aber vielen Leuten so geht, zu sagen, wow, es sind irgendwie so viele schlechte Nachrichten in der ganzen Welt. Also die ganze Zeit mit Corona und dann der Krieg und überhaupt, das sind ja eigentlich nur Schreckensnachrichten, die man die ganze Zeit hört. Aber dann ist für mich der nächste Schritt auch immer zu sagen, okay, das ist so, ja. Und es ist manchmal überwältigend. Aber ich finde es einfacher, damit umzugehen, Naja, wenn ich eben gerade selbst aktiv werde. Also nicht nur, sonst finde ich das alles sehr verzweifelnd, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich kann so gar nichts tun. Ist für mich eher der Schritt zu sagen, okay, ich empfinde das alles als sehr groß und sehr überwältigend und ich bin ja irgendwie nur ganz klein, was kann ich überhaupt dagegen tun? Aber trotzdem ist es leichter, damit umzugehen, wenn ich versuche, was zu machen.
Ja, absolut. Wir haben über sehr viele Projekte gesprochen, wo du ja eben versuchst, auch sehr viel zu tun. Und hast du da jetzt einen persönlichen Wunsch, ein Ziel, das du in der nächsten Zeit unbedingt erreichen möchtest oder einfach ein persönlicher Wunsch?
Naja, mein großes Projekt im Grunde genommen für dieses Jahr ist eben gerade der ganze Prozess mit dieser UN-Biodiversitätskonvention und den neuen internationalen Zielen, weil diese Verhandlungen in Genf, über die wir gesprochen hatten, das waren ja nur Vorverhandlungen, das muss man ja vielleicht auch nochmal sagen. Also diese eigentlichen Ziele sollen erst später dieses Jahr in China verabschiedet werden, auf der großen Meilenstein-Vertragsstaatenkonferenz sozusagen. Und da diese Konferenz nur 2 Wochen ungefähr dauert und sich da 196 Parteien einigen müssen, im Konsens übrigens, braucht es eben die Vorverhandlungen. Und das ist so, glaube ich, mein größtes Projekt so für dieses Jahr, dass ich sage, erstens möchte ich mich in diesen Prozess einbringen, zweitens ist es mir ein Anliegen, dass mehr Leute darüber Bescheid wissen. Dadurch, dass man ja auch beim Klima sieht, und das finde ich ganz toll, dass es eben eingefordert wird von den Menschen und eben auch von der jungen Generation. Und das wünsche ich mir auch für die Biodiversität und eben gerade dieses Abkommen, was dort verhandelt wird.
Wir haben heute so viel über Artenvielfalt, Natur, Tiere, Moos gesprochen. Hast du zum Schluss noch vielleicht 2 oder 3 Lieblingsarten aus der Tier- und Pflanzenwelt?
Ich bin ein bisschen mehr in der Pflanzenwelt zu Hause, von meinem Herzen her jedenfalls. Und ein paar Arten, die ich da besonders gerne mag, ist wirklich dieses Wollgras. Das hatte ich schon gesagt, das finde ich ganz großartig. Dann, was ich persönlich sehr gerne mag, sind an Bäumen zum Beispiel Trauerweiden, finde ich ganz
schön. Oh, die finde ich wunderschön.
Auch. Gerade so an, ja, so an Gewässern, das finde ich, ja, die sehen einfach total, ich weiß nicht, ob sinnlich das richtige Wort ist, aber irgendwie schon einfach wirklich schön. Und als drittes würde ich, einfach nur, weil sie jetzt gerade blühen und ich sie auch wirklich hübsch finde, Lärchensporn, das sind so Frühlingsblüher, in vor allem so lila, rosa, die sehe ich gerade überall.
Ah ja, dieses Bild passt jetzt perfekt zu dem Frühling. Damit, kommen wir gut zum Schluss. Und Nadina, vielen lieben Dank dir, dass du hier warst.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ich bin Viktoria Merkulova. Bis zum nächsten Mal.